Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eDogs, dein Hunde-Podcast. Mein Name ist Julia und heute bei uns zu Gast ist die liebe Dr. Tanja Pollmüller, auch bekannt als Doc Polly. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Stell dich doch gerne einmal vor.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Julia.
Und sehr gerne.
Ich freue mich tierisch, dass wir heute wieder am Einsatz für die Tiere unterwegs sind, weil das ist meine Leidenschaft, denn ich bin nämlich Tierärztin und ich bin mit einem Facharzt auf Kleintiere spezialisiert, habe meine eigene Praxis in Aalen, das ist in der Mitte von Deutschland zwischen Dortmund und Münster, und mache eben auch als Doc Polly, weil sich meinen Nachnamen keiner merken kann, in den Medien ganz viel. Also ich bin auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube unterwegs, auch im TV, im Radio und wie heute hier im Podcast und liebe es, die Stimme für die Tiere zu erheben. Denn je mehr die Menschen da draußen wissen, desto besser geht es den Tieren. Ich sage immer, Wissen ist Tierschutz, das ist so mein Motto.
Da hast du vollkommen recht. Wir können auch auf jeden Fall deine Accounts in den Shownotes verlinken. Also wenn ihr mehr erfahren wollt, dann gerne einmal da reinschauen. Und wir sprechen heute über ein sehr allgemeines Thema, was eigentlich jeden Hundebesitzer betrifft, nämlich Schmerzen beim Hund. Und ich würde sagen, wir steigen einfach schon mal direkt ins Thema ein. Was ist die häufigste Ursache für Schmerzen beim Hund?
Also da würde ich mich gar nicht entscheiden. Ich hätte da zwei Hauptdinge. Also ich würde sagen, auf jeden Fall Gelenkschmerzen, also meistens durch Arthrose bedingt, oder eben auch Zahnschmerzen. Das sind so die beiden hauptsächlichen Faktoren, die aus meiner Sicht am häufigsten Schmerzen bei unseren Hunden verursachen.
Und es ist ja so, also ein Hund kann ja akute Schmerzen haben, sei er jetzt irgendwie in irgendwas reingetreten, dann ist der Schmerz ja akut. Oder die Schmerzen sind eben chronisch. Kann ich das irgendwie unterscheiden oder ist das schwierig?
Im Grunde genommen ist das gar nicht so wichtig, dass der Tierbesitzer das unterscheiden muss, sondern wichtig ist, dass man die Tierbesitzer dahin schult und sensibilisiert, ihr Tier so weit zu kennen und zu beurteilen, dass sie wissen, wann es Zeit ist, zum Experten, also zum Tierarzt zu gehen und das eben anzusprechen. Denn ich erlebe das in der Tierarztpraxis total häufig, dass die eigentlich nur zum normalen Check-up oder zum Impfen da sind und bis dato noch gar nicht wussten, dass ihr Tier Schmerzen hat. Also wenn ich als Tierärztin nicht ganz genau schon schaue, wie geht der Hund aus dem Wartezimmer in meinen Behandlungsraum oder ab einem gewissen Alter auch explizite Fragen stelle, dann würde das häufig gar nicht auffallen. Oder auch bei bestimmten Rassen schon in jungen Jahren Früherkennungsmaßnahmen und Diagnostik empfehlen und so würde da total viel durch die Lappen gehen.
Und also du meintest ja so, der normale, also als Hundebesitzer erkennt man das vielleicht nicht. Was könnte man jetzt als Hundebesitzer für Merkmale suchen, woran man es selbst erkennen könnte?
Ja, also die meisten denken, der Hund hat Schmerzen, wenn der auf drei Beinen läuft, also nicht mehr alle vier Gliedmaßen belasten kann oder wenn er nicht mehr frisst. So diese Worst-Case-Szenarien. Ich vergleiche das immer mit, wenn man mal so mit dem Sprunggelenk nach außen umgeknickt ist. Ich denke, das kennt jeder. So die ersten Schritte, wenn man danach läuft, so dann humpelt man ja, man belastet zwar noch beide Beine, aber das, wo man mit umgeknickt ist, humpelt man so ein bisschen. Und genauso machen das unsere Hunde auch. Also da ist nicht immer ein Bein ganz oben, sondern die haben einen leichten Tick im Gang. Und das erkennen viele nicht oder tun das sogar teilweise als, ja, das ist halt ein alter Hund, ab. Ne? Da reicht also eine leichte Kopfbewegung in eine Richtung beim Auftreten. Das ist schon ein Zeichen, dass der Hund lahm geht. Und das sind teilweise nur Nuancen, die von den Tierbesitzern gar nicht wahrgenommen werden. Teilweise ist der Schmerz auch gerade bei Arthrosepatienten, wenn die Hunde aufstehen und länger gelegen haben, dass die schwer mit dem Hintern hochkommen und erstmal ein paar Schritte brauchen, um in Gang zu kommen. Ne? Dann gibt es aber auch welche, die laufen total unrund. Also wir haben das zum Beispiel bei den kleinen Hunden. Es betrifft vor allen Dingen diese Spielzeug-Toy-Hunde-Rassen. Zum Beispiel so ein Pinscher, Chihuahua, die ganz kleinen Zwergspitz. Die haben ja häufig Probleme mit der Kniescheibe, dass die nicht stabil in ihrer Rinne sitzt, sondern immer nach innen so wegklackt. Man nennt das auch Kniescheibeninstabilität oder auf schlau Patellaluxation. Und die wollen natürlich das Knie nicht knicken, Weil in dem Augenblick, wo die das knicken, springt ja die Kniescheibe raus und die tippeln dann immer so. Das heißt, die haben die Knie deutlich gestreckt und das sieht man ganz typisch am Gang, diesen tippelten Gang. Und die belasten alle vier Beine gleichmäßig. Na, die haben also keine Lahmheit in dem Sinne, wie man es sich vorstellt. Ne? Und das sind so die ganzen Sachen, die können natürlich die Tierbesitzer nicht alle wissen. Und deswegen finde ich es so sehr wichtig. Und deswegen danke an alle Zuhörer, die jetzt zuhören, dass ihr euch das anhört. Ne? Also da ist es ganz wichtig, mit den älteren Hunden auch mal neben dem Impftermin wirklich einfach mal beim Tierarzt eine orthopädische Lahmheitsuntersuchung buchen. Ja? Oder den Tierarzt auch aktiv drauf ansprechen. Also ich sage mal so, bei den großen Hunden ab dem 7. Lebensjahr und bei den kleinen ab dem 10. spätestens empfehlen wir das auch aktiv in der Tierarztpraxis. Und bei den jungen Hunden liegt es halt eben daran, was habe ich für eine Rasse. Ne? Es gibt ja auch, wie gesagt, bei den kleinen Hunderassen ist ja die Kniescheibeninstabilität schon angeboren. Deswegen soll man ja auch mit diesen Tieren nicht weiterzüchten und keine Nachkommen fabrizieren. Fabrizieren ist ein blödes Wort, also keine Nachkommen zulassen. Und die versteckteren Erkrankungen sind dann bei den größeren Hunderassen, die ja häufig an Hüftgelenksdysplasie leiden. Das ist, wenn der Hüftkopf nicht mehr in die Hüftpfanne vernünftig reinpasst. Das ist auch angeboren. Und da denken ja immer viele, ja, wenn das Tier ausgewachsen ist, kann man ja mal Hüftröntgenbilder machen und gucken. Aber dann ist es schon zu spät. Also das sind wirklich Früherkennungsmaßnahmen, die man wirklich schon, wenn das noch ein Welpe ist, in Narkose mit Spezialröntgenbildern aufnimmt und guckt, leidet mein Tier unter dieser Hüftgelenksdysplasie oder es gibt auch vorne die Ellbogendysplasie. Dann ist das Gelenk nicht aufeinander passend im Ellbogen. Und man kann dann in jungen Jahren, wenn man das früh genug feststellt und das Tier noch nicht ausgewachsen ist, wirklich Korrekturoperationen machen, dass die noch in einem besseren Gelenkswinkel quasi reinwachsen. Ja. Und das ist was, das ist Aufgabe des Tierarztes, da, wenn ich einen Welpen vor mir habe, der zu der Rasse gehört, die dazu gefährdet ist, frage ich bei mir standardmäßig, haben Mutter- und Vatertier Zuchtpapiere? Denn wenn Mutter- und Vatertier auf diese beiden Erkrankungen negativ getestet wurden, dann weiß ich auch, okay, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Nachkommen das haben werden. Ne? Aber ein Restrisiko gibt es natürlich trotzdem noch. Man kann auch diese Früherkennungsmaßnahmen dann trotzdem machen. Ne? Also, was will ich hier mit rüberbringen? Es betrifft nicht immer nur die steinalten Hunde, sondern kann auch in jungen Jahren vorkommen, dass wir hier eine Schmerzbelastung haben. Ne? Durch diese Defektzuchtmerkmale wie Hüftgelenksdysplasie, Ellbogendysplasie oder Kniescheibeninstabilität.
Und ja, kannst du irgendwie sagen, welche Rassen besonders davon betroffen sind? Also bei welchen ich ein besonderes Augenmerk darauf haben sollte?
Ja, also die Kniescheibeninstabilität betrifft hauptsächlich die kleineren Rassen. Die Pudel, die müssen ja auch zur Zuchtzulassung diese Patellaluxation ausschließen, Mutter- und Vatertier. Dann unter anderem Tests, die gemacht werden müssen, dann Chihuahua, Pinscher, die ganz kleinen Rassen halt, die neigen häufiger dazu. Und die Hüftgelenksdysplasie und Ellbogendysplasie betrifft dann eher die größeren Hunde wie Labradore, Schäferhunde und so. Ne? Genau.
Ich sehe das ganz oft, also ich komme aus dem Reitsport und da sind ja vor allem so Jack Russell und Dackel und so, ja, so Trendhunde, sag ich mal. Bei denen sehe ich das öfter mal. Und ich weiß halt nicht, ob das auf Schmerzen hindeutet, dass sie laufen und während des Laufens dann setzen sie so aus und ziehen ein Bein, sag ich mal, so hinterher. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
Ja, das kann auch ein Hinweis auf eine Kniescheibeninstabilität sein. Also immer in dem Augenblick, wenn die Kniescheibe nämlich rausspringt, dann machen die so ein Austreten wie so ein Pferd nach hinten und strecken das Knie, damit die Kniescheibe wieder reinrumpst und dann tippeln die weiter. Also dass, wenn das immer mal wieder so ein Hüppeln ist, kann das auch damit zusammenhängen, ja.
Also in dem Fall ist es jetzt so, dass das Bein schon, also das Hinterbein schon nach vorne gestreckt ist, dass es einfach nur so einen Moment in der Luft bleibt. Es wird nicht nach hinten gestreckt, sondern einfach so, ja, in dieser Position, sag ich mal, gelassen.
Müsste ich mir wirklich anschauen, was du da meinst. Aber auch nach vorne kann man ja das Knie gerade strecken. Ne? Also es hört sich schon sehr nach Kniescheibeninstabilität an, kann aber natürlich auch vieles andere sein. Ne? Sind schon auch Tierbesitzer in meine Praxis gekommen und haben gesagt, der Hund geht stocklahm und vielleicht hat er was gebrochen oder... Und dann hatte der einfach nur das Fell zwischen den Pfötchen zu lang und hat sich da ein Ästchen reingepikst. Oder im Winter kann auch mal der Schnee so verbappen, dass sie da so kleine Eiskugeln zwischen haben. Das kann auch zu Schmerzen führen und zu kurzfristigen Lahmheit führen. Ne? Also da ist die Liste so lang, was da los sein kann, was zu Schmerzen führen kann.
Ist mir jetzt nur gerade besonders eingefallen, weil ich das bei den Rassen besonders schon öfter gesehen habe. Was gibt es denn für Behandlungsmöglichkeiten? Also die Liste ist ja wahrscheinlich lang und kommt auf die Diagnose an, aber was würdest du da empfehlen?
Also ich stehe ja immer total auf Prophylaxe. Also ich bin natürlich eher dafür, erstmal gar nicht mit solchen Tieren zu züchten, die sowas haben. Und auch durch einen Kauf die Maschinerie der Weiterverbreitung und Vermehrung dieser Hunde zu unterbinden. Wenn wir dann aber so ein Tier haben, was sowas hat, dann sollte ich auf mehreren Schienen angreifen. Erstmals für jegliche Schmerzen durch Gelenksprobleme die Gewichtsoptimierung ein ganz wichtiger Punkt, dass die Tiere kein Übergewicht haben. Das ist wie bei uns Menschen auch. Dann kann ich auf Ergänzungsfuttermittelbasis die Gelenke schön unterstützen, zum Beispiel mit Omega-Fettsäuren. Da gibt es also spezielle Futtermittel, die für Gelenkspatienten sind. Also richtiges Trocken- oder Nassfutter oder eben auch extra Pulver oder Pellets oder Tablettchen, die man übers Futter tun kann. Das sind keine Medikamente, sondern Ergänzungsfuttermittel, die gute Mittel für die oder Inhaltsstoffe für die Gelenke haben. Dann bin ich ein großer Fan von Physiotherapie. Muskulaturstärkung entlastet wie bei uns Menschen auch die Gelenke und erhält die Beweglichkeit. Wir haben auf der Schmerzmittelschiene verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt Tabletten der älteren Generation, Tabletten der neueren Generation. Da muss man immer gucken, was verträgt mein Tier auch. Dann gibt es eine Spritze, die hält einen Monat gegen Schmerzen. Es gibt aber auch Spritzen, die halten 1 bis 2 Wochen oder Tabletten. Da gibt es wirklich verschiedenste Ansätze. Man muss das wirklich individuell gucken, wie viel braucht mein Tier überhaupt, wie lange braucht mein Tier das, wie ist auch der Tierbesitzer in der Lage, das Medikament zu verabreichen. Ja, ich habe ja manchmal die Oma Paschulska ist immer mein Beispiel, die Oma Paschulska, die jeden Tag die Tablette nicht in den Dackel kriegt, da ist natürlich eher die Monatsspritze eine Option. Ne? Ich sage immer so viel wie nötig, so wenig wie möglich, was die Medikamente betrifft. Dann gibt es natürlich noch bioregulatorische Tiermedizin, genauso wie die Homöopathie. Da muss man einfach dran glauben. Gibt es natürlich Leute, die sowas mögen und darauf abfahren. Wir arbeiten damit in unserer Praxis nicht. Das sind so die wichtigsten Faktoren, was man wissen muss. Aber ich finde es auch wichtig, hier noch dazu zu sagen, dass ich immer eine vernünftige Diagnosestellung vor Therapiebeginn wichtig finde. Ich erlebe das immer häufiger, dass irgendwelche Hunde, die nicht rund laufen, immer schon 3 Wochen beim Physiotherapeuten waren, ohne dass überhaupt geguckt wurde, was das Tier hatte oder irgendwelche dubiosen Knochenknacker. Also da kriege ich echt Plack. Da bitte immer vernünftig diagnostizieren, bevor man sowas macht.
Vor allem, es kann ja auch sein, dass wirklich was kaputt ist in dem Moment und man es dann mit solchen Sachen noch schlimmer macht.
Richtig, also wenn ich zum Beispiel einen Wirbel habe, einen Rückenwirbel mit einem kleinen Haarriss und dann zu einem Möchtegern-Knochenknacker gehe und der da richtig reinrammt, dann haben wir aber echt ein Problem.
Ja.
Ja, und deswegen, ich muss immer nur gucken, dass ich mit meinem Jargon hier nicht so sehr ins Westfälische rutsche.
Ist gut.
Deswegen, da muss man echt aufpassen und da bin ich echt ein Fan von einer vernünftigen orthopädischen Untersuchung, vernünftige Diagnostik, Röntgenbilder und dann erst strukturiert gucken, was machen wir hier. Und wenn wir hier wissen, wir haben ja auch einen Patienten, der wirklich vielleicht lange Schmerzmittel braucht, kann man auch ruhig mal vorher einmal Blut abnehmen und gucken, was machen eigentlich meine Leber-Nierenwerte und solche Sachen. Ne?
Die Behandlungsmethoden, das ist ja auch alles eine Kostenfrage, wenn der Hund wirklich auch chronische Schmerzen hat, wenn es langfristiger ist. Wie ist das beispielsweise, wenn das jetzt chronische Sachen sind, bei bestimmten Hunderassen, übernehmen sowas Versicherungen?
Oh, das ist total individuell. Also es gibt ja Versicherungen, die wirklich nur oder Tierbesitzer, die nur reine Operationsversicherungen abschließen. Ja. Da kann man dann Glück haben, wenn sowas operiert werden kann, dass dann vielleicht noch ein paar Folgebehandlungen mit Physiotherapie und so mit drin sind. Bei Vollkrankenversicherungen hängt das dann auch immer davon ab, mit welchem Eigenanteil, ob das gedeckelt ist. Also das ist wirklich so individuell. Ich kann nur immer generell dazu raten, sich da Hilfe zu holen bei diesen Krankenversicherungen, vielleicht zum Beispiel mit einem Makler, das Kleingedruckte zu lesen und worst case auch trotzdem immer noch ein Sparkonto fürs Tier anzulegen, falls es doch Querelen mit der Versicherung geben sollte oder man mal gekündigt wird, was ich da alles schon gehört habe. Aber grundsätzlich muss ich hier sagen, geht es den Tieren, die versichert sind, tiermedizinisch, nicht nur in meiner Praxis, sondern auch in sämtlichen anderen Arbeitsstellen, die ich vorher hatte und auch in den Tierkliniken, deutlich besser.
Ja, aber man sollte sich natürlich vorab, bevor man sich einen Hund holt, darüber im Klaren sein, was das auch an Kosten verursachen kann. Also das
dein ist ja Wort in Gottes Ohren, Julia.
Es ist ja nun mal so, man muss die Zeit haben, man muss das Geld dafür haben. Man denkt, ja, ein Hund ist schön und gut und ist süß und dann hätte jeder gerne einen Hund. Aber ja, man muss ja eben auch dafür sorgen können.
Ja, in jeder Situation. Das ist leider häufig immer noch sehr blauäugig heutzutage, ja.
Und ab welchem Punkt, sagst du, würdest du Schmerzmittel geben? Also es ist ja auch wahrscheinlich irgendwie so eine Gratwanderung. Braucht der Hund jetzt wirklich Schmerzmittel? Braucht er sie nicht?
Nee, also da bin ich rigoros. Schmerzen ist das Schlimmste. Bei mir gibt es sofort Schmerzmittel, wenn das Tier Schmerzen hat. Da gibt es auch keinen Grund dagegen, das nicht zu tun.
Was muss man im Alltag muss man ja wahrscheinlich auch irgendwie für den Hund dann Anpassungen treffen, je nachdem, wo der Hund Schmerzen hat. Wie kann ich sowas gewährleisten?
Genau. Also es gibt die Möglichkeit, beim Auto zum Beispiel sich eine Rampe anzuschaffen, dass der Hund nicht mehr hoch und runter springen muss ins Auto. Je nachdem, was es auch für Beschwerden sind, gibt es manchmal die Möglichkeit, das Futter ein bisschen erhöht zu servieren, je nachdem, wo die Probleme liegen. Bei älteren Hunden ist es natürlich von Vorteil, dass man Teppiche auslegt, dass sie nicht mehr so viel wegrutschen. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, dass man den Haushalt auch entweder arthrosefreundlich gestaltet oder auch welpenfreundlich. Also ich hatte damals bei meinen Eltern, wenn ich aus dem Studium aus München nach Hause kam, hatten wir 8 Stufen, bis es in den Garten ging. Und da haben wir wirklich für die beiden Beagles, die ich damals aus dem Labor gerettet habe, hier ein Gruß an den Himmel, Theo und Lucy, haben wir eine Rampe gebaut. Also so eine Rampe und haben da Teppich drauf getackert und dann sind die da wirklich, das war wie so ein Kinderspielplatz, sind die wirklich mit dem Arsch, dass die nicht geflötet haben, sind die da runtergerutscht, damit die halt nicht so viel Treppen laufen müssen. Ne? Das war ganz cool. Also da kann man schon viel machen.
Ja, habe ich auch tatsächlich schon mal gesehen, also in einem richtigen Treppenhaus und dann bei jedem Abschnitt wieder so eine kleine Rampe an der Seite.
Mhm, genau.
Es ist natürlich einerseits für den Hund belastend, Schmerzen zu haben, aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite für den Besitzer belastend, der weiß, mein Hund leidet unter Schmerzen. Was sind da so eure Erfahrungen?
Ja, also die Besitzer leiden, wenn sie es denn merken, dass das Tier Schmerzen hat, leiden die unfassbar mit. Und da versuche ich dann auch immer zu motivieren, wenn das Schmerzmittel, was wir geben, nicht ausreicht, dass wir wirklich schnellstmöglich auch dann Rückmeldung kriegen, ne? Da erlebe ich dann auch häufiger, dass die da teilweise viel zu lange warten. Ne? Oder auch denken, oh, generell, wenn sie noch gar nicht in der Tierarztpraxis waren und schon sehen, dass das Tier Schmerzen hat, dass sie nochmal 1-2 Tage warten, ob es nicht von alleine weggeht. Also bitte, bitte tut das nicht. Ruft uns an. Jeder Tierarzt hat auch eine Telefonnummer, wo man einfach mal nachfragen kann. Wir bieten sogar auch, uns kann man über eine App wie bei WhatsApp Videos schicken. Wir machen auch Videosprechstunde über Skype. Da kann man sich genügend austauschen, um dann auch wirklich abzuwägen, ist hier ein Tierarztbesuch notwendig oder nicht.
Und es ist ja auch nun mal so, wir Menschen können das noch irgendwie für uns selber abschätzen. Muss ich jetzt wirklich zum Arzt? Sind die Schmerzen wirklich so schlimm? Der Hund kann nicht sprechen.
Richtig. Und die meisten denken ja auch immer, ach, der frisst ja noch. Also hier muss ich ganz klar sagen, wenn ein Tier frisst, heißt das nicht, dass es keine Schmerzen hat. Und das betrifft auch die Zahnschmerzen. Also es gibt teilweise Hunde, die haben den blanken Eiter aus dem Maul laufen, wo sich durch die Zahnentzündung schon der Kieferknochen drumherum aufgelöst hat. Und die fressen trotzdem noch. Ne? Und das ist eine unfassbare Schmerzbelastung und auch keine Belastung für den Körper.
Mhm.
Aber es gibt auch ganz versteckte Dinge, also die zu Schmerzen führen können. Wenn wir nochmal auf das Thema Qualzucht oder Defektzucht zurückkommen, haben wir zum Beispiel den Cavalier King Charles Spaniel, der von der Kopfform so kurzköpfig gezüchtet worden ist, dass hinten Teile des Gehirns eingequetscht sind. Also die haben dauerhaft Kopfschmerzen. Ne? Und das fällt den Tierbesitzern überhaupt nicht auf. Ne? Da gibt es auch teilweise so ein Symptom, dass die sich immer wieder kratzen am Hinterkopf. Deswegen, da findet man das wirklich nur raus, indem man die Tiere schlafen legt und 3D-Aufnahmen vom Kopf macht mit Schnittbildaufnahmen. Ne? Aber das sind so die typischen Dinge, Gelenkschmerzen und Zahnschmerzen sind somit das Häufigste.
Ja, gibt es irgendwie noch weitere, also du sagtest gerade bei dem Cavalier King Charles Spaniel, gibt es noch, also es gibt natürlich unendliche solcher Fälle bei bestimmten Rassen, aber hast du da noch weitere Beispiele?
Ja, zum Beispiel die ganzen kurzbeinigen Rassen mit den langen Rücken, die haben häufig Rückenbeschwerden. Zum Beispiel ganz klassisch der Dackel oder der Welsh Corgi. Die sind ja einfach so kurzbeinig gezüchtet und so ein langer Rücken, dass sie häufig Rückenprobleme haben. Im schlimmsten Falle dann nicht nur Rückenschmerzen, sondern bis hin auch zu Bandscheibenvorfällen. Ja, wenn wir hier von Schmerzen generell reden, Schmerzen sei jetzt mal dahingestellt, aber leiden mal auf jeden Fall natürlich die ganzen kurzschnäuzigen Rassen, die ja generell Atemwegsprobleme haben, dadurch auch häufig Atemwegsinfektionen, die ja dann auch wiederum schmerzhaft sein können. Also alles, was irgendwie zu extrem gezüchtet ist, zu große Hunde, die neigen zum Beispiel auch zu Knochentumoren, zu klein gezüchtete Hunde, haben wir schon gesagt, die Kniescheiben, Instabilität, das sind halt alles Sachen, die zu Leid führen. Ob das jetzt Atemnot bei der kurzschnäuzigen Rasse ist, wir müssen ja hier nicht nur über Schmerz sprechen. Also alles, was irgendwie zu extrem ist bei unseren Tieren, führt meistens zu Leid. Leider. Und Atemnot ist auch ein schlimmes Leid, auch wenn es vielleicht nicht wehtut im ersten Augenblick.
Auf jeden Fall. Also total sensibles Thema. Ab welchem Punkt würdest du sagen, dass man ja, dem Schmerz, sag ich mal, ein Ende setzen sollte und den Hund einschläfern sollte?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Generell, wenn es ums Einschläfern geht, sage ich immer, das Tier muss vernünftig fressen, trinken, Kot, Urin absetzen können, muss Momente des Spaßes im Leben empfinden können, muss vernünftig Luft bekommen und sich ohne hochgradige Schmerzen bewegen können. Und wenn ich mit meinen therapeutischen Maßnahmen langfristig keine Gewährleistung für diese 7er-Regel habe, dann ist für mich der Zeitpunkt gekommen. Ja, also es betrifft hier nicht nur die Schmerzen, sondern auch die anderen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe. Und wenn ich merke, ich bin jetzt bei der Höchstdosierung der Medikamente und dem Tier geht es nicht besser und ich kann operativ und nichts anderes mehr tun, dann muss ich auch den Weg gehen und fair für das Tier entscheiden.
Ist also, schätzen das die meisten richtig ein oder gibt es viele Situationen, in denen du denkst, ist jetzt an der Grenze?
Oh, das ist total unterschiedlich. Das ist wirklich total unterschiedlich. Also ich hatte schon mal eine ältere Dame bei mir mit einer Katze. Ich weiß, es ist ein Hundepodcast, aber das werde ich nie vergessen. Da war der ganze Hals offen, die war steinalt, Herzfehler abgemagert. Der ganze Hals war alles tumorös verändert, alles offen, das hat gestunken. Also es war wirklich so eine Friedhof der Kuscheltierkatze. No chance für irgendwas. Und die war der Überzeugung, man kann das noch wieder zunähen und die Katze wird wieder gesund. Also da hat man mit Engelszungen geredet. Es gibt aber auch die anderen Extreme, die dann sehr empfindlich sind und sagen, beim alten Hund, der eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat, der gerade mal 2 Tage nicht frisst und viel kotzt, nee, einschläfern, der leidet, die können ihre Tiere dann nicht leiden sehen und wollen schnell das so beenden und haben dann nicht mehr so die Hoffnung in die Therapie, gerade wenn die Tiere alt sind, ne? Und da kann ich immer nur motivieren, auch wenn ein Tier alt ist und eine Erkrankung hat, die wirklich heilbar ist, kämpfen. Also wir können so viele alte Tiere retten. Ich habe jetzt noch von einer lieben Freundin ein Tier, was über 10 Jahre alt ist, ich 12, 13 müsste, glaube ich, sein, mit einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung haben wir den gerettet. Aber dann Vollgas geben, ne? Dann kann man auch keine halben Sachen machen, da muss man dann vernünftig therapieren. Und der läuft jetzt schwanzwedelnd wieder durch unsere Aalener City hier. Ne? Das ist schon schön. Ja. Also auch die alten Patienten, und auch wenn es mal hart ist, nicht zu schnell aufgeben. Wir haben in der Tiermedizin super viele Möglichkeiten und sind auch echt high-end, wie ich finde, mit den Möglichkeiten mittlerweile, die wir haben. Aber es kostet halt alles Geld, und deswegen bitte Krankenversicherung abschließen oder ganz viel Geld zurücklegen. Ne? Und ich sage es direkt, ich sage das jetzt nicht, weil ich mich damit bereichern will, was uns Tierärzten ja häufig vorgeworfen wird, sondern wir Tierärzte leiden übrigens auch, wenn eure Tierärzten eure Tiere Schmerzen haben. Also wir klatschen jetzt nicht Beifall, wenn da ein Tier vor Schmerzen den Kopf unterm Arm hält. Wir sind wirklich, sonst würden wir diesen Beruf nicht machen, unfassbar empathisch mit den Tieren. Und
ich wollte gerade sagen, man macht das ja, weil man tierlieb ist, ja, weil man mit, ja, Tieren arbeiten möchte.
Und das tut uns so unfassbar weh, uns Tierärzten, wenn wir den Tieren Leid nehmen wollen und uns die Hände gebunden sind, weil es der Tierbesitzer nicht finanziell genügend stemmen kann. Häufig wäre viel mehr an Therapie möglich, als wir manchmal machen in der Tierarztpraxis, genau aus den Gründen.
Wie gehst du selber damit um? Also es ist ja für einen selber auch emotional belastend, vor allem wenn man Tiere, also man muss ja wahrscheinlich tagtäglich Tiere gehen lassen in der Praxis.
Ja, mein Weg ist tatsächlich Doc Polly daraus geworden. Also ich bin ja jetzt seit über 17 Jahren Tierärztin und seit knapp 3 Jahren bin ich medial so viel unterwegs, dass ich einfach versuche, durch so viel Aufklärung und Kampagnen und auch ehrenamtliches Gedöns in der tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, für Tierärzte ohne Grenzen, ich versuche einfach auf allen Ebenen für die Tiere zu sprechen, damit es eben nicht immer so spät ist in der Tierarztpraxis. Und ich finde, auch wenn es natürlich alles noch viel besser ausbaufähig ist, aber es hat sich in der Tiermedizin so viel getan in den letzten Jahren. Und ich finde, es sind immer mehr Menschen mit ihren Tieren krankenversichert, und auch die Hundeerziehung und die Pflege. Ich finde, da hat sich schon viel getan in den Köpfen. Ich fand so, als ich angefangen habe zu arbeiten vor 17 Jahren, wussten die Tierbesitzer noch nicht so viel. Leider haben wir auch viel Falschwissen, was momentan so in den Köpfen rumschwirrt. Das kommt noch dazu, da müssen wir dann auch noch gegen ankämpfen durch Fehlinformationen durch die Medien. Ne? Da steht ja auch viel Mist manchmal auf in irgendwelchen dubiosen Gruppen da. Aber doch, ich finde, wir sind auf einem positiven Weg. Mir persönlich natürlich viel zu langsam, aber weiter geht's. Und den Rest, natürlich läuft mir auch eine Träne runter, wenn ich geliebte Hunde meiner Freunde oder lange Patienten betreue, dann bin ich auch traurig. Und ich meine auch, das wird immer schlimmer im Alter, dass ich da sensibler werde. Finde ich aber auch nicht schlimm. Also wäre ja auch schlimm, wenn mir das alles am Hintern vorbeigehen würde. Ne?
Ja.
Ja, und dann glaube ich noch an Gott. Also ich bete viel und das hilft mir auch.
Genau. Ja. Und um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ja, wann man selber den Punkt, sag ich mal, abschätzen kann, wenn man es nicht selber abschätzen kann, dann auf jeden Fall auch zum Tierarzt fahren und die Meinung des Tierarztes einholen.
Ja, auf jeden Fall. Du meinst jetzt den Punkt der
Die Entscheidung zu treffen, wenn man selber sich nicht sicher ist.
Da helfen wir immer dabei. Und das ist ja auch immer ein Gemeinschaftsbild. Wir Tierärzte haben ja das Tier immer in der Praxis. Da geht es ihnen ja meistens besser, weil die vor Aufregung Adrenalin ausschütten und dann die Schmerzen nicht mehr so spüren. Deswegen nehmen wir uns auch in unserer Praxis immer ganz viel Zeit für die Anamnese. Das ist der sogenannte Vorbericht. Wir fragen immer ganz viel. Und das ist ganz wichtig, weil die Tiere ja nicht sprechen können, um eben herauszufinden, wie geht es dem Tier zu Hause auch. Ne? Und da müssen wir einen gemeinsamen Nenner rausmachen. Es gibt aber auch von der Firma CP Pharma eine PDF-Datei, die könnt ihr euch runterladen. Die heißt "Ist es nicht zu früh?". Das ist ein ganz schönes Büchlein, das verteile ich auch bei mir in der Praxis. Und ihr könnt euch das im Netz auch einfach runterladen als PDF. Das ist auch eine schöne Entscheidungshilfe, da stehen auch viele tolle Sachen drin. Aber wie gesagt, im Zweifel immer mit dem Tierarzt sprechen. Wir besprechen das zusammen und entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist.
Ja, ich habe noch ein eigenes Beispiel. Das ist schon jetzt einige Jahre her. Wir haben immer Zwergschnauzer. Ich habe selber eine Hundehaarallergie, deswegen ja, kam mein Papa mal irgendwann auf diese Rasse und seitdem haben wir eben Zwergschnauzer. Und einer der Zwergschnauzer, der war zu diesem Zeitpunkt 8 oder 9, der hatte Krebs im Kiefer und wurde deswegen 2-mal operiert und es ging ihm nach der Operation jeweils auch wirklich gut, also dass man dachte, der Hund hatte ja nie was. Die ist wieder spazieren gegangen, über die Wiese gepäst und war wirklich total happy. Ja, und dann musste sie dann nochmal ein drittes Mal operiert werden und dann ging es richtig bergab. Dann hat sich das wirklich durch den ganzen Kiefer gefressen. Und ja, dann hat man wirklich ab diesem Zeitpunkt gemerkt, sie wollte nicht mehr, sie lag nur noch, sie wollte nicht mehr fressen. Und ja, dann hat sie uns auch die Entscheidung abgenommen.
Ja, das tut mir leid, weil gerade bei Kieferoperationen, wenn man Teile des Kiefers aufgrund von Tumoren entfernt, hat man eigentlich eine sehr gute Prognose. Also die werden total schnell wieder fit und denen geht es auch echt schnell wieder gut. Da hast du echt Pech gehabt, das tut mir furchtbar leid.
Aber also wirklich die ersten Male, da hätte man nie gedacht, dass der Hund überhaupt mal was hatte. Also da ging es ihr wirklich so super, wie du schon sagtest. Also
ja.
Da konnte ja. Man wirklich viel wegnehmen. Ja, nur leider kam es dann immer wieder.
Ja, und hier muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt ja auch dann noch Begleiterkrankungen, wenn die Tiere Nierenprobleme haben oder so. Da sagen die Besitzer ja dann auch mal, nee, nicht so viel Medikamente, nicht so viel Tabletten. Und hier muss ich ganz klar sagen, selbst wenn ein Schmerzmittel dafür sorgen würde, dass die Niere vielleicht ein bisschen eher die Grätsche macht oder die Leber oder irgendwas anderes ist, aber dennoch geht die Schmerztherapie für mich immer an allererster Stelle. Das ist echt immer das Wichtige.
Ich habe noch ein weiteres Beispiel. Wie gesagt, eigentlich ist es ein Hunde-Podcast. Ich habe selber 2 Katzen und eine hat eine Autoimmunkrankheit und würde sich deshalb ohne Tabletten maßlos das Fell wegputzen, die Haut aufkratzen und das ist natürlich, also die ist dann psychisch völlig verstört und sie bekommt halt auch dauerhaft Tabletten und solange sie damit gut klarkommt und selbst wenn sie dann ja ein bisschen weniger Lebenszeit hat, ist es mir das wert, dass sie halt in dieser Lebenszeit halt glücklich ist, ohne Juckreiz, ohne Schmerzen.
Das ist das Wichtigste, ja.
Hast du noch irgendwie ja abschließend, weiß ich nicht, die Top 3 oder Top 5 Tipps, je nachdem, wie viel dir einfällt, was man als Hundebesitzer beachten sollte, wenn man Schmerzen vermutet und wenn der Hund eben auch chronische Schmerzen hat?
Ja, man sollte sich immer in das Tier reinversetzen. Und wenn man das getan hat und sich sicher ist, dass das Tier Schmerzen hat oder auch nur den Verdacht hat, dann immer den Tierarzt kontaktieren. Das ist das Wichtigste, weil wir können dann zusammen beschließen, ob man zum Tierarzt gehen sollte oder nicht. Und ich wundere mich dann immer, warum das nicht funktioniert. Denn wir haben teilweise wirklich Hunde, die kneifen zum Beispiel ein Auge zu. Und dann rufen mich die Besitzer an, ja, mein Hund kneift das Auge zu, der hat da was. Und dann frage ich ja, wie lange hat er das denn schon? Und dann sagen die ja, seit 3 Tagen. Und ich denke dann immer, was? Also man muss sich ja mal selber vorstellen, wenn man ein Haar im Auge hat oder irgendwas im Auge, wenn man so ein bisschen anfängt zu knibbeln. Das ist so unangenehm. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Und die warten das wirklich tagelang ab. Und oder wenn man irgendwelche offenen Hautstellen hat, die bekratzt oder beleckt werden, Wunden, was auch immer. Ich denke immer, man muss wirklich versuchen, sich in das Tier reinzuversetzen. Wenn man das selber hätte, würde man ja auch zum Arzt gehen. Ne? Und das ist bei den Tieren nichts anderes als bei uns. Also wenn die Schmerzen haben, dann lassen die das Öhrchen hängen oder kneifen das Auge zu. Ja, wie gesagt, es gibt natürlich auch dezentere Sachen, ne, die wir nicht so deutlich merken, wie jetzt zum Beispiel die Kopfschmerzen bei dem Cavalier King Charles durch die angeborene Fehlform des Kopfes. Aber die meisten Dinge kann man doch auf sich beziehen. Ne? Nur es gibt da halt auch viele, die eben nicht ins Maul ihrer Hunde gucken. Und dann, wenn es noch frisst, ja, haben sie nicht reingeguckt, gehen auch nicht regelmäßig zum Tierarzt. Und das auch, ich muss ja nicht erst zum Tierarzt gehen, wenn ich was bemerke. Ich sollte sowieso einmal im Jahr mit meinem Tier mindestens zum Tierarzt gehen. Und dann hoffe ich, dass ihr gute Tierarztpraxen da draußen habt, die euch die sich die Zeit nehmen, die schon gucken, wie läuft denn euer Hund eigentlich vom Wartezimmer in den Behandlungsraum, die euch ganz viel Fragen stellen. Dazu gehören bei mir übrigens standardmäßig, dass ihr das mal gehört habt, Stimmt das Alter, das Geschlecht und Kastrationsstatus des Tieres? Ist der Chip bei Tasso und Findefix gemeldet? Tut's der Chip überhaupt nach? Vorbericht, was haben die Besitzer für Sorgen, was haben sie bemerkt? Fressen, Trinken, Kot, Urinabsatz, ist da alles in Ordnung? Kommt der Hund aus dem Ausland oder soll der ins Ausland? Kriegt er irgendwelche Medikamente, hat er Unverträglichkeiten, Vorerkrankungen? Ist er regelmäßig geimpft, ist er regelmäßig entwurmt? Bei älteren Hunden haben wir Lahmheits- oder Bewegungseinschränkungen, kommt der hinten schwerer hoch, hat er einen leichten Tick im Gang? Haben wir Inkontinenzanzeichen, Schwerhörigkeit? Ihr seht, das prasselt hier mit dem regelmäßigen Impfstatus alles so aus mir heraus. Das ist bei uns Standard, das bei jedem Tier alles zu fragen. Und nur so kommt man der Sache auf die Schliche. Auch in der klinischen Untersuchung muss standardmäßig jedes Mal, shit egal warum ihr bei eurem Tierarzt seid, vernünftig das Tier untersucht werden. Das heißt, das Gewicht gehört immer am Anfang dazu. Hat das Tier Gewicht verloren, häufig auch ein Hinweis, dass irgendwas nicht stimmt. Dann wird das Zahnfleisch beurteilt, die Zähne, die Maulhöhle, die Nase, die Augen, die Ohren, die Lymphknoten, Herz und Lunge abgehört, der Fellpflegezustand angeschaut, hat das Tier Flöhe, haben wir eingewachsene Krallen, der Bauch abgetastet, bei der Hündin die Gesäugeleiste abgetastet, beim Rüden die Hoden geguckt, sind die gleich groß, gibt es da Tumorverdacht, Fieber gemessen, also einmal alles von vorne bis hinten. Denn die Tiere können nicht sprechen. Und da fällt dann sowas auf, ne? Wenn dann der Hund abgetastet wird und der hat hinten rechts voll viel Muskulatur und hinten links halt gar nicht mehr und geht schon wie ein Krückstock vom Wartezimmer zu mir in den Praxisraum rein, dann weiß ich schon, der hat da den Muskel schon abgebaut, weil der schon so lange lahm geht auf der Seite und hat da wahrscheinlich ein Problem, ne? Und selbst wenn die Tierbesitzer sagen, es ist alles in Ordnung, meine Fragen alle harmlos beantwortet werden und ich auch so bei dem Tier nichts sehe, sage ich trotzdem bei den, wie ich gerade schon am Anfang des Podcasts sagte, bei den jungen Hunden, diese typischen Erkrankungen, wonach man noch suchen kann, gezielt. Und bei den alten Hunden eben die Altersvorsorgeuntersuchung, wo eben für mich die orthopädische und Lahmheitsuntersuchung dazugehört, genauso wie eine Blutuntersuchung, Blutdruckmessung und gegebenenfalls, wenn Sie es ganz genau nehmen, sogar noch Urinuntersuchungen, Bauchultraschall. Denn es gibt auch bei älteren Hunden große Milztumoren, die wirklich drücken und Schmerzen verursachen. Den Hunden geht es echt nicht gut. Und dann sagen die halt, ja, ist halt ein alter Hund, der schluft halt ein bisschen mehr. Aber in Wirklichkeit ist da ein riesiger Tumor im Bauch, den keiner gesehen hat, weil man halt keinen Ultraschall im Bauchraum gemacht hat. Das fällt dann immer erst auf, wenn der Milztumor geplatzt ist, der Hund akut zusammenbricht, weil er gerade verblutet. Na, das sind dann immer die Anrufe im Notdienst, wo es heißt, mein 12 Jahre alter Berner Sennenhund ist gerade zu Hause zusammengebrochen. Dann sage ich immer mal, heben Sie mal die Lippe hoch. Ja, dann sage ich, ist das Zahnfleisch noch schön rosa oder blass? Ja, leichenblass. Ja, dann zack, sofort kommen Verdacht auf geplatzten Tumor irgendwo. Ne? Also das sind so diese typischen Geschichten, wo es mir so leid tut, dass die Tiere so lange nicht beim Tierarzt waren für regelmäßige Check-ups.
Vor allem, wenn man es schon bei sich selber nicht macht, dann sollte man es auf jeden Fall für die Tiere machen, weil ja, die können nicht sprechen, die können sich nicht melden, wenn irgendwas ist.
Ja, das stimmt. Viele Menschen machen das auch nicht. Aber ich gehe wirklich regelmäßig zu allen Ärzten.
Gut.
Genau.
Vielen, vielen Dank für die abschließende Zusammenfassung und auch, dass du heute hier warst. Hat sehr viel Spaß mit dir gemacht und ich denke, dass viele hier noch was mitnehmen können von dieser Folge heute. Das hoffe ich zumindest. Und genau, schaut auf jeden Fall in die Shownotes rein. Da werden wir noch ganz viele Informationen verlinken und ja, vielleicht bis bald.
Ja, ich bedanke mich auch. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der das hier bis zum Ende gehört hat und gerne dieses Wissen auch weitertragen oder sogar die Podcast-Folge verschicken. Je mehr Menschen das hier hören, desto besser geht's euren Tieren da draußen. Vielen Dank.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss, alles Gute.